Liebe Brüder und Schwestern, wir betrachten nun die achte Auslegung aus dem ersten Korintherbrief unter dem Thema Flieht vor der Unzucht. Und wir lesen 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 20. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth: Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige oder etliche von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise. Aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr. Denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Flieht die Hurerei! Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preiset Gott mit eurem Leibe. Soweit das Wort aus der Heiligen Schrift. Flieht vor der Unzucht. In Korinth war die Unzucht durch die Tempelprostitution der Liebesgöttin Athene, im Römischen Reich hieß sie Venus, sehr verbreitet. Abend für Abend kamen etwa 1000 Tempeldirnen von dem Berg, wo dieser Venus- oder Aphrodite-Tempel stand, hinab, um ihre Dienste anzubieten. Und auch in der Gemeinde waren diese Dinge noch nicht ganz klar. Und so hat der Apostel Paulus ganz klar gemacht, dass man Leib und Geist nicht trennen kann. Es herrschte ja im Griechentum die Vorstellung, etwa von der platonischen Philosophie her begründet, dass Leib und Geist zwei unterschiedliche Ebenen sind. Mit dem Geist diene ich den griechischen Göttern und mit dem Leib, das ist nur der Kerker der Seele. Seele und Geist wurden nicht immer klar getrennt, es gibt unterschiedliche philosophische Schulen, aber man hat diesen Dualismus gehabt, diese Zweiteilung, das Unsichtbare, seelisch-geistige und das Sichtbare, leibliche. Und die Götter interessiert nicht, was ich mit dem Leib tue. Der Leib, das ist wie Essen und Trinken, da nehme ich Speise hinein, es geht dann in den Bauch und dann wieder hinaus, die Ausscheidungen. Und so ist es auch mit der Sexualität, das tut nur der Leib, aber das hat auf mein geistig-seelisches Wesen keinen Einfluss. So hat man sich von der griechischen Philosophie her beruhigt, auch in der Gemeinde in Korinth, und hat gesagt, es ist ja egal, was ich mit dem Leib tue, für mein seelisch-geistiges Existieren hat das keine Bedeutung. Aber der Apostel Paulus räumt ganz klar mit dieser falschen Lehre auf. Denn in christlicher Sicht ist der Mensch eine Einheit aus Geist, Seele und Leib. Man kann das nicht gemäß platonischer Philosophie dualistisch auseinanderreißen, sondern was ich mit dem Leib tue, das hat auch Auswirkungen auf mein seelisch-geistiges Leben, auf meine gesamte Personexistenz, auf mein ewiges Leben bei Gott. Denn auch die Auferstehung wird nicht irgendwie nur geistig sein, sondern geistleiblich. Wir werden einen neuen, unzerstörbaren, unverweslichen Leib bekommen. Und unser Leib hier, der wird zwar vergehen, aber es ist doch das Leibhafte, die Vorstufe der ewigen Geistleiblichkeit. Und deshalb hat auch, was wir hier mit dem Leib tun als Christen, eine Bedeutung. Und wenn man ein Leib ist mit jemandem, dann ist auch der Geist beteiligt, dann ist der ganze Mensch beteiligt. Kann ich nicht sagen, der Leib der Hure und der Geist dem Herrn. Das geht nicht. Das wäre eine Aufspaltung, die zwar griechischer Philosophie entstammt, aber nicht biblischer Offenbarung. Ich habe gestern beim Spazierengehen hier im kleinen schönen Teinacher Kurpark Traktatkästchen gefunden. Steht da, wenn ihr da so nach rechts lauft, wo es zur Wolfsschlucht geht, könnt ihr euch auch bedienen. Und der Herr spielt mir ja immer wieder die richtigen Zitate in die Hände. Und da stand etwas sehr Wichtiges drin. Ich habe das mal mitgebracht. Deutschland, wohin? Zurück zu Gott, ist das Traktat überschrieben. Und daraus möchte ich einiges zitieren zum Einstieg. Hier schreibt der Verfasser: Die Auflösung aller göttlichen Ordnungen steht hier zunächst. Die Auflösung aller göttlichen Ordnungen nimmt in erschreckender Weise zu. Eine Flut des Verderbens überschwemmt unser Volk. Gottlosigkeit, Lüge, Betrug, Aberglaube, Okkultismus, Ehebruch, Hurerei, Perversität, Unzucht, Diebstahl, Habgier, Ausbeutung, Brutalität und vieles andere mehr. Bereits in den Schulen wie durch die Medien wird der Jugend einsuggeriert, dass jeder Mensch ein Recht darauf habe, seine Triebe hemmungslos auszuleben. Doch so spricht der lebendige Gott und nicht irgendjemand. Und jetzt kommt ein Zitat aus 1. Korinther 6, 9 bis 10, was wir gerade in der Luther-Übersetzung gelesen haben. In einer etwas verständlicheren Auslegung hat er hier sehr gut wiedergegeben, wie er das den Vers 9 und 10 übersetzt. Das kann man nämlich auch so übersetzen. Täuscht euch nicht. Menschen, die vor der Ehe Geschlechtsverkehr haben, also Unzucht betreiben. Unzucht, Porneia, das ist außereheliche, uneheliche Beziehung im weitesten Sinn, jede sexuelle Sünde. Menschen, die vor der Ehe Geschlechtsverkehr haben, die Götzen anbeten, die nach der Ehe mit einem anderen als ihrem eigenen Ehepartner Geschlechtsverkehr haben, das ist also Ehebruch, Moichea griechisch. Wenn man verheiratet ist, dann mit anderen Frauen oder Männern Geschlechtsverkehr üben. Und dann, was im Griechischen dann hier steht, Malakoi und Arsenokoitai, das sind solche, die ihre geschlechtliche Geschaffenheit nicht annehmen, sondern das auflösen, dass sie als Mann oder Frau geschaffen sind, die dann Mann mit Mann oder Frau mit Frau Schande treiben, wie es in Römer 1 heißt. Und der Verfasser des Traktats gibt es so wieder: die aktiv oder passiv an homosexuellen Handlungen teilnehmen. Das ist also ganz zentral das Gebiet der Homosexualität, auch gemeint, nicht allein, sondern überhaupt jede Verkehrung der gottgegebenen Geschaffenheit. Luther übersetzt es mit Lustknaben, Knabenschänder. Malakoi, das sind die, die sich hingeben, diesem homosexuellen Verkehr, und Knabenschänder sind die, die gerade auch Knaben zum Beispiel verführt haben. Auch in Griechenland war das sehr verbreitet, dass Männer dann auch Knaben sich bedient haben, homosexuellen Verkehr. Das ist alles hier in Gottes Wort her verboten, ganz eindeutig, als Sünde gekennzeichnet. Also solche, die aktiv oder passiv an homosexuellen Handlungen teilnehmen. Die stehlen, die habgierig sind, die andere Menschen mit Schmähreden angreifen, das sind die Lästerer, die natürlich auch solche, die auch Gott lästern. Die rauben, keiner von ihnen wird am Reich Gottes teilhaben. Ich gebe also nochmal zusammenhängend, ohne meine Zwischenbemerkungen, diese etwas modernere Übersetzung wieder, dieser wichtigen Stelle 1. Korinther 6, 9 bis 10. Nochmals, täuscht euch nicht, Menschen, die vor der Ehe Geschlechtsverkehr haben, die Götzen anbeten, die nach der Ehe mit einem anderen als ihrem eigenen Ehepartner Geschlechtsverkehr haben, die aktiv oder passiv an homosexuellen Handlungen teilnehmen, die stehlen, die habgierig sind, die andere Menschen mit Schmähreden angreifen, die rauben, keiner von ihnen wird am Reich Gottes teilhaben. Luther übersetzt auch sehr deutlich, keiner von diesen wird das Reich Gottes erben. Das heißt, mit diesen Sünden und überhaupt mit jeder Form von Sünde werden wir nicht in das Reich Gottes gelangen. Eure Sünden scheiden euch von Gott, heißt es einmal bei den Propheten. Aber nun kommt die frohe Botschaft in Vers 11. Und solche sind etliche von euch gewesen, gerade im Korinth, wo das Korinthisieren sprichwörtlich für unehelichen, außerehelichen Geschlechtsverkehr mit Prostituierten steht. Im Altertum wusste jeder, was Korinthisieren heißt. So verrufen und sittenlos war diese Stadt. Heute könnte man auch sagen, Kölnisieren, Frankfurtisieren, Hamburgisieren, Stuttgartisieren, Pforzheimisieren, Teinachisieren, ich weiß nicht, ja. Überall ist ja heute die Unzucht, es kommt ja in die Wohnzimmer schon durch Fernsehen und Internet und so weiter. Es sind heute keine Schranken mehr gesetzt. Aber damals war das Korinthisieren sprichwörtlich für Verkommenheit, für Unmoral. Aber dann die frohe Botschaft, solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, nämlich durch das Blut Jesu Christi. Wenn Sie diese Sünde dem Herrn bekannt haben, Ihr Leben Jesus übereignet haben, dann bekommen Sie das neue Kleid der Gnade und Barmherzigkeit und des neuen Lebens im Herrn angezogen. Ihr seid geheiligt, abgesondert für den Herrn, in seinen Lebensbereich gestellt, seiner Herrschaft untergeben. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Gerecht, das heißt freigesprochen vom Urteil der ewigen Verdammnis, gerechtfertigt aufgrund der Gnade des Herrn durch den Glauben, der diese Gnade annimmt. Gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus, das heißt, der Name steht immer für die Person durch Jesus Christus selber und durch den Geist unseres Gottes. Der Geist, der die Wiedergeburt schenkt, gemäß Johannes 3, nicht im Sinne von Reinkarnation, Wiederverkörperung, sondern Neuerschaffung des Menschen durch den Geist Gottes, hier und jetzt, wenn er ein Kind Gottes wird. Und nun wird dieses Thema noch etwas vertieft. Im 1. Korinther Kapitel 6. Der Apostel Paulus schreibt hier weiter: Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Das heißt, wenn wir den Römerbrief und Galaterbrief und andere Briefe im Neuen Testament lesen, auch in den Evangelien, erkennen wir, dass wir nicht mehr unter dem knechtenden Gesetz des Mose stehen. Dieses Gesetz des Mose hält dem Menschen den Spiegel vor für seine Sünde und Verlorenheit. Und es ist gut, dass es das Gesetz gibt, denn daran erkennt der Mensch, wie unfähig er ist, es zu halten. Das heißt dann im Jakobusbrief, wer nur eines dieser Gebote des mosaischen Gesetzes nämlich übertritt, der ist am ganzen Gesetz schuldig geworden. Und der Herr Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, so werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Die bessere Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit, die allein der Sünderheiland Jesus Christus uns schenken kann, der für unsere Sünde verblutet ist und uns Heil geschenkt hat. Und wenn wir befreit von der Sünde im neuen Leben als Christen stehen, dann sind wir nicht mehr unter dem knechtenden Gesetz des Mose oder in dem Zwang, durch gute Werke uns selber erlösen zu müssen, sondern wir stehen in der Freiheit der Kinder Gottes, die durch das Blut des Lammes, des Passahlammes Jesus freigekauft sind, vom Würgeengel des Todes und der Verdammnis. Gemäß 2. Mose 12 auch die Vorschattung auf das Lamm Jesus Christus. Und wenn wir in dieser neuen Freiheit der Kinder Gottes in Jesus Christus leben, dann können wir sagen, alles ist mir erlaubt. Auch was die Gewissensfreiheit angeht, was wir noch lesen werden, bezüglich Götzenopfer und diesen Fragen. Aber nicht alles dient zum Guten. Es heißt dann in Römer 13, dass wir zwar nicht mehr unter dem knechtenden Gesetz stehen, dass wir aber aus Liebe das Gesetz erfüllen. Das ist die ganz neue Dimension. Nicht um uns selber zu erlösen, tun wir gute Werke, sondern wir tun die guten Werke, etwa anhand der 10 Gebote, aus Dank für die Erlösung, die am Kreuz auf Golgatha geschehen ist. Und dann heißt es so, wer den anderen liebt, tut ihm nichts Böses. Der bestiehlt ihn nicht, der betrügt ihn nicht, der bricht nicht in seine Ehe ein, der verleumdet ihn nicht und so weiter. Römer 13 nachzulesen. Steht auch in einem Paulusbrief, wird oft gesagt, Paulus, der Feind des Gesetzes, ist gar nicht so. Aber er ordnet das Gesetz an die richtige Stelle. Es ist nicht mehr das Gesetz der Werke, sondern das Gesetz des Glaubens, in dem wir stehen. Und dieses Gesetz ist nicht schwer. Es beruht aufgrund der Liebe zu Gott und dem Nächsten, welches die Zusammenfassung aller Gebote darstellt. Und so ist das zu verstehen, wenn wir hier lesen, alles ist mir erlaubt. Aber wir dürfen das nicht aus dem Zusammenhang reißen und sagen, naja, kann tun, was ich will, tu, was dir Spaß macht. Das sei das ganze Gesetz. Das war das Motto eines führenden Satanisten, nämlich von Aleister Crowley. Aber das ist nicht das Gebot des lebendigen Gottes. Hier steht, alles ist mir erlaubt, im Herrn. Im Herrn müsste man sich dazu denken, das sagt der Zusammenhang ganz klar. Aber nicht alles dient dem Guten. Dem Guten dient nur, was dem Willen Gottes entspricht und was dem Nächsten Segen bringt und nicht Fluch. Macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, ermahnt uns derselbe Apostel Paulus in Galater 5, Vers 13. Macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Keine billige Gnade, sondern sie ist so teuer, dass sie den Herrn das Leben gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft, haben wir in Vers 20 gehört. Darum preiset Gott mit eurem Leibe. Und es ist ganz klar, die Hurerei und ähnliche Sünden, die hier genannt sind, dienen nicht dem Guten, sondern schädigen den Menschen selber, der das betreibt, an Geist, Seele und Leib, zerrüttet Ehen, bringt Geschlechtskrankheiten mit sich, breitet AIDS aus, schadet den Kindern, wenn solche Ehen auseinandergehen, wo der Mann oder vielleicht auch die Frau der Unmoral verfallen ist. Es hat schlimme Folgen. Ganz abgesehen davon, dass es vom Himmelreich ausschließt, wenn der Mensch nicht umkehrt und Buße tut. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Es gibt viele Bindungen und Süchte heutzutage. Rauchen, Trinken, Sexualität, Internetsucht, Hobby, es kann alles zur Sucht werden. Sammelleidenschaft. Was nimmt dich, was nimmt mich gefangen? Es soll mich nichts gefangen nehmen. Wir sollen allein Diener des Herrn sein und nicht Diener etwa des Alkohols, der Drogen, des Rausches, der Sexualität, der Welt, in der Satan herrscht. Was nimmt dich gefangen? Nichts, was dem Leib oder dem Geist oder der Seele Schaden antut, kann Gottes Wille entsprechen. Und wir wissen, dass Sexualität eine besonders starke Suchtbindung hervorruft. Weil es ist ja grundsätzlich auch etwas Gutes und Schönes. Machen wir uns doch keine Illusion. Gott hat es geschenkt. Für welchen Bereich? Für den Bereich der Ehe zwischen Mann und Frau, muss man heute immer noch dazu sagen. Und zwar zwischen einem Mann und einer Frau. Zum Thema Ehescheidung werde ich heute Abend noch was sagen. Das sind komplizierte Fragen, aber grundsätzlich zwischen einem Mann und einer Frau. Man soll gleichzeitig nicht mehr als einen Mann oder eine Frau haben, je nachdem, ob man selber Mann oder Frau ist. Also nicht Mann mit Mann, sondern Mann und Frau sollen einander ein Fleisch werden. Und das ist eine wunderbare Gabe Gottes für die Ehe. Und der Teufel pervertiert und missbraucht das, um den Menschen zu Fall zu bringen. Und es ist eine sehr starke Bindung, stärker als alle anderen Suchtmöglichkeiten zusammen. Deshalb, ich werde nachher noch etwas sagen, wie man sich davor schützen kann. Aber gehen wir der Reihe nach vor. Es soll mich also nichts gefangen nehmen. Diesen Sog, den soll ich unterbinden. Und dann kommt das, was in Korinth so verbreitete Meinung war, Naja, das ist wie Essen und Trinken, Sexualität ist ja nichts dabei, das kann mich auch nicht gefangen nehmen, das tut man halt so. Aber hier steht dann in Vers 13, die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise. Aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Habe ich schon begründet, denn der Herr hat uns geschaffen, er möchte, dass wir mit unserem Leib und überhaupt als ganzer Mensch, Geist, Seele, Leib, Einheit ihm dienen und das nicht missbrauchen zur Sünde. Man kann den auch anderweitig missbrauchen zur Sünde, aber die Hurerei ist eben etwas, was besonders stark bindet, denn immer, wenn sich, sage ich mal, ein Mann mit einer Frau einlässt, entsteht auch eine geistige Bindung, nicht nur leiblich, sodass es gleich wieder erledigt ist. Es ist immer wie ein Eheschluss. Und ja, wie viele Frauen wird ein Mann dann mal vielleicht am Leibe tragen, der diesem Laster frönt? Und es gibt Gott sei Dank auch da die Möglichkeit, darüber Buße zu tun, reingewaschen zu werden. Aber es sind schlimme Dinge, wenn jemand nicht davon umkehrt und lässt. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Hier geht es um den Auferstehungsleib, der dann in 1. Korinther 15 ausführlicher beschrieben wird. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Christi Glieder sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Da sei ferne. Oder wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr, denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. 1. Mose 2, Vers 24. Das ist das, was die Ehe ausmacht. Was ich gerade erklärt habe, es entsteht ein unsichtbares Band, auch wenn man nachher diese Hure nie mehr sieht, es ist doch eine Bindung entstanden, die kann nur der Herr lösen, durch sein Blut abwaschen. Aber grundsätzlich ist der Mensch ein Gebundener, wenn er sich darauf eingelassen hat. Und deshalb der Aufruf, flieht die Hurerei. Hängt dem Herrn an, seid ein Geist mit dem Herrn. Vers 17. Aber flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Und unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir gehören nicht uns selbst. Ich möchte noch jetzt auch aus dem Alten Testament einige Beispiele hier bringen für die Gefahr der Hurerei, wie das abläuft. Und die Bibel ist ein sehr realistisches Buch, weil Gott ja den Menschen am besten kennt. Und im Buch der Sprüche ist hier sehr drastisch und ausführlich beschrieben, wie so etwas abläuft und welche verheerenden Folgen es hat. Wir lesen zunächst einmal in Sprüche, Kapitel 7. Da wird beschrieben, wie raffiniert ein Mensch, hier ist es ein Mann, es kann aber auch umgekehrt sein, eingefangen wird durch die Verführung. Zunächst fängt das Kapitel so an, nochmal eine Warnung. Mein Sohn, behalte meine Rede und verwahre meine Gebote bei dir. Behalte meine Gebote, so wirst du leben, und hüte meine Weisung wie deinen Augapfel. Ein väterlicher, mütterlicher Rat auch. Binde sie an deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, sprich zur Weisheit, du bist meine Schwester, und nenne die Klugheit deine Freundin, dass sie dich behüte vor der Frau des Andern, vor der Fremden, die glatte Worte gibt. Und jetzt wird beschrieben, wie sowas abläuft, auch heute sehr oft abläuft. Denn am Fenster meines Hauses guckte ich durchs Gitter und sah einen unter den Unverständigen, und er blickte unter den jungen Leuten einen törichten Jüngling. Der ging über die Gasse zu ihrer Ecke und schritt daher auf dem Weg zu ihrem Hause. In der Dämmerung, am Abend des Tages, als es Nacht wurde und dunkel war. Deshalb sagt uns das Wort Gottes im Neuen Testament, ihr seid Kinder des Lichts und nicht Kinder der Finsternis. Die dämonischen Mächte, die breiten sich vor allem auch in der Finsternis aus. So, wo es dann niemand sehen soll. Wir lesen weiter, und siehe, da begegnete ihm eine Frau im Hurengewand, listig, wild und unbändig, dass ihre Füße nicht in ihrem Hause bleiben können. Ist auch eine Getriebene, von dämonischen Mächten getrieben. Erkennt man ganz klar aus dieser Beschreibung. Jetzt ist sie draußen, jetzt auf der Gasse und lauert an allen Ecken. Und sie erwischt ihn und küsst ihn, wird dreist und spricht, ich hatte Dankopfer zu bringen, heute habe ich meine Gelübde erfüllt. Darum bin ich ausgegangen dir entgegen, um nach dir zu suchen, und habe dich gefunden. Ich habe mein Bett schön geschmückt mit bunten Decken aus Ägypten. Ich habe mein Lager mit Myrrhe besprengt, mit Aloe und Zimt. Komm, lass uns kosen bis an den Morgen und lass uns die Liebe genießen, denn der Mann ist nicht daheim, er ist auf eine weite Reise gegangen. Er hat den Geldbeutel mit sich genommen, er wird erst zum Vollmond wieder heimkommen. Merkt ihr, was alles hier enthalten ist an Verführung? Zunächst einmal eine fromme Tarnung. Das Erstaunen, ja, aber wir müssen bedenken, auch diese Tempelprostituierten, das waren Tempelprostituierte in Korinth, der Göttin Aphrodite geweiht, alles religiös getarnt. In Wirklichkeit ist es der Satan, der solche Menschen zur Verführung gebraucht. Die ganzen heidnischen Götter sind ja satanische Fantasiegebilde. Und das ist ganz klar, dass das nichts mit dem lebendigen Gott zu tun hat. Aber so wird selbst schlimmste Unzucht noch religiös verbrämt. Und dann, wie sie um ihn umstrickt, alles wunderschön, und der Mann ist sogar verheiratet, hat einen Mann. Es ist auch so schon schlimm genug, aber das ist dann doppelt schlimm. Dann betrügt sie auch noch ihren eigenen Mann dabei, nicht nur den anderen. Zwei Opfer gleich, und sie selber ist ja auch ein Opfer der Finsternis. Und sie überredet ihn mit vielen Worten. Und dann heißt es, ab Vers 21, das ist nun der Kommentar, den Gottes Wort dazu gibt. Sie überredet ihn mit vielen Worten und gewinnt ihn mit ihrem glatten Munde. Er folgt ihr alsbald nach, wie ein Stier zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Hirsch, der ins Netz rennt. Bis ihm der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel zur Schlinge eilt und weiß nicht, dass es das Leben gilt. So höret nun auf mich, meine Söhne, und merket auf die Rede meines Mundes. Lass dein Herz nicht abweichen auf ihren Weg und irre nicht ab auf ihre Bahn, denn zahlreich sind die Erschlagenen, die sie gefällt hat. Und viele sind es, die sie getötet hat. Ihr Haus ist der Weg ins Totenreich, da man hinunterfährt in des Todes Kammern. Die Verdammnis. Auch in Kapitel 5 im Buch der Sprüche wird schon gewarnt vor der Verführerin. Das heißt da ergänzend: Die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim, ihre Kehle ist glatter als Öl. Hernach aber ist sie bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße laufen zum Tode hinab, ihre Schritte führen ins Totenreich, dass du den Weg des Lebens nicht wahrnimmst. Haltlos sind ihre Tritte und du merkst es nicht. Es heißt dann noch weiter, man soll nicht ihr die Kraft geben und die Jahre einem Unbarmherzigen, dass sich nicht Fremde von deinem Vermögen sättigen und was du mühsam erworben, nicht komme in eines anderen Haus. Denn die verlangen ja auch Geld und da sind viele schon arm geworden und im Elend gelandet, auch materiell gesehen. Und dann kommt der Katzenjammer. Ach, wie konnte ich die Zucht hassen und wie konnte mein Herz die Warnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme meiner Lehrer und mein Ohr nicht kehrte zu denen, die mich lehrten. Ich wäre fast ganz ins Unglück gekommen vor allen Leuten und allem Volk. Dann aber die positive Alternative, die Einladung, sich zu erfreuen an der eigenen Frau. Das ist hier wunderbar bildlich beschrieben in Sprüche 5, Vers 15 folgende. Trinke Wasser aus deiner Zisterne und was quillt aus deinem Brunnen. Eigene Frau, das ist die eigene Zisterne und der eigene Brunnen. Sollen deine Quellen herausfließen auf die Straße und deine Wasserbecher auf die Gassen? Habe du sie allein und kein Fremder mit dir. Dein Born sei gesegnet und freue dich des Weibes deiner Jugend. Sie ist lieblich wie eine Gazelle und holdselig wie ein Reh. Lass dich von ihrer Anmut alle Zeit sättigen und ergötze dich alle Wege an ihrer Liebe. Mein Sohn, warum willst du dich an der Fremden ergötzen und herzest eine andere? Denn eines jeden Wege liegen offen vor dem Herrn und er hat Acht auf aller Menschen Gänge. Und noch ein letztes aus dem Buch der Sprüche. Eine Warnung, besonders auch vor verheirateten Frauen, davor, sich auf solche einzulassen. gibt jetzt gerade wieder einen tragischen Fall. Aus unserem weiteren Umfeld habe ich das gehört. Das sind zwei verheiratete Menschen, aber nicht miteinander, sondern mit anderen Partnern auf eine Freizeit gefahren. Die Ehepartner waren jeweils daheim, haben sich verliebt, in Jerusalem sogar noch, in der heiligen Stadt ist das passiert. Und jetzt sind beide Ehen vor dem Aus. Ja. Beide leben da im Ehebruch jetzt und ganz schreckliche Dinge. Und hier eine Warnung, sich auf verheiratete Frauen oder Männer einzulassen. In Kapitel 6 der Sprüche. Da heißt es, ich lese jetzt mal ab Vers 31 oder 32. Also erst, da geht es um einen Dieb und um Einbrechen. Vers 30 heißt dann, es ist für einen Dieb nicht so schmachvoll, wenn er stiehlt, um seine Gier zu stillen, weil ihn hungert, wenn er ergriffen wird. Ersetzt er siebenfach und gibt her alles Gut seines Hauses. Aber wer mit einer Verheirateten die Ehe bricht, der ist von Sinnen, der ist wahnsinnig. Wer sein Leben ins Verderben bringen will, der tut das. Schläge und Schande treffen ihn und seine Schmach ist nicht zu tilgen. Denn Eifersucht erweckt den Grimm des Mannes und er schont nicht am Tage der Vergeltung und achtet kein Sühnegeld und nimmt nichts an, wenn du auch viel schenken wolltest. Wer in eine fremde Ehe Einbruch bricht, der muss die Rache des Ehemannes, oft auch der Ehefrau, der Betrogenen, fürchten. Und er ist von Sinnen. Man sollte also keusch und anständig leben und auch mit verheirateten Menschen zurückhaltend umgehen. Nicht allein sein mit fremden Ehefrauen oder fremden Ehemännern. Das sind manche auch schon zu Fall gekommen. Gerade wenn diese Ehen vielleicht auch nicht glücklich sind, das gibt es ja auch, aber es gibt kein Recht, sich einzumischen dann in solche Partnerkonflikte. Und aus der Seelsorge sind dann schon manchmal Ehebrüche entstanden. Ja, in mancherlei Geschichten, auch in frommen Kreisen leider. Und deshalb haben wir gelernt in unserer Seelsorgeausbildung, immer einen Tisch dazwischen stellen. Vor allem, wenn der Seelsorger eine Frau vor sich hat. Tisch dazwischen. Habt ihr auch gelernt, gell? Und niemals zusammen auf eine Couch oder so sitzen und dann Seelsorge betreiben. Man weiß auch nie, was dann der oder diejenige plötzlich für Einfälle hat oder ob man selber schwach wird. Ja, also seien wir auch hier wachsam, denn der Teufel schlummert nicht und versucht, Menschen auf die oder jene Weise zu Fall zu bringen. Ein positives Vorbild ist natürlich im Alten Testament, im ersten Buch Mose, wer? Wer fällt euch da ein, wenn es heißt, flieht vor der Unzucht? Josef. Josef war ja verkauft worden von seinen Brüdern in die Knechtschaft nach Ägypten. Und der kam dann, er wurde gekauft von Potiphar, dem Kämmerer und Obersten der Leibwache des Pharao. Und der Herr war mit ihm, es ist ihm alles gelungen. Potiphar, der hat dann allerdings einen Fehler gemacht. Er hat Josef alles gegeben, das war ja okay, aber er selber hat nur noch gegessen und getrunken. Und man muss das auch verstehen, seine Frau hat angefangen, ihn zu verachten. Der Josef war jetzt praktisch der Herr im Haus und der Potiphar hat sich schon quasi zur Ruhe gesetzt, hat alles den Josef machen lassen und er wurde vielleicht dick und feist dabei und der Josef hat viel gearbeitet und war attraktiv, ja, attraktiver junger Mann und dann hat er sich in den verliebt. Sicherlich hat der Potiphar auch ein Stück Schuld, ja, hat alles laufen lassen. Aber Josef hat dem Herrn gedient. Er ist nicht in diese Falle hineingetappt, dass er jetzt für diese Frau plötzlich so attraktiv erschien und sie sich an ihn heranmachen wollte. Wir lesen einmal auch daraus einige Verse, 1. Mose 39, ab Vers 5. Und von der Zeit an, der Potiphar Josef über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs Willen. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Felde. Darum ließ er alles unter Josefs Händen, was er hatte, und kümmerte sich, da er ihn hatte, um nichts, außer um das, was er aß und trank. War sein Fehler. Und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht. Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, lege dich zu mir. Er weigerte sich aber und sprach zu ihr, siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat, um nichts, was im Hause ist, und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich. Ja, das setzt dann zu. Er war in einer schwierigen Lage, er hat dem Herrn gedient, er konnte aber auch nichts sagen, er wollte seine Frau auch nicht schlecht machen. Und sie kam immer, hat ihn bedrängt. Aber er gehorchte ihr nicht, heißt es weiter, dass er sich zu ihr legte und bei ihr wäre. Es begab sich aber eines Tages, dass Josef in das Haus ging, seine Arbeit zu tun, und kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dabei, und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach, lege dich zu mir. Aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Hause hinaus. Und dann wissen wir ja, hat sie sich gerecht für diese verschmähte Liebe, wie sie sich vorstellt, es war ja keine Liebe, es war ja nur Begierde. Und ja, er wurde ins Gefängnis gebracht, hat dafür leiden müssen. Und er ist uns auch ein Vorbild für den Herrn Jesus, der treu war, der nicht widerschallt, als er gescholten wurde. Bei Josef finden wir viele Parallelen zum Herrn Jesus. Unrecht, zu Unrecht ins Gefängnis geworfen als Unschuldiger. Aber er ist geflohen, er hat das Gewand zurückgelassen, muss sich das vorstellen. Und so wichtig war ihm die Treue zum Herrn und die Reinheit. Wie ist es heute? Ist uns das auch wichtig? Womit beschäftigen wir uns? Es heißt hier auf dem Traktat, wenn die Menschen gottlos leben, sind die Völker friedlos, die Regierungen ratlos, die Konferenzen endlos, die Beratungen ergebnislos, die Lügen grenzenlos, die Schulden zahllos, die Verbrechen maßlos, die Mode schamlos, die Sitten zügellos, und die Aussichten trostlos. Denn die Gottlosen haben keinen Frieden. Jesaja 48, Vers 22. Womit beschäftigen wir uns, du und ich? Ich wünsche jedem von uns, dass wir eine glückliche Ehe führen dürfen, dass wir uns erfreuen dürfen an dem Bonn, den wir zu Hause haben in Form unserer Frau oder die Frauen, ihre Männer, und dass wir gar nicht in Versuchung kommen. Wenn trotzdem Verführungen auf uns zukommen, wie gehen wir dann damit um? Da ist es wichtig, was der Herr Jesus sagt, lieber das Auge auszureißen, als ewig in das Verderben zu kommen. Und das heißt nur nicht, das Auge wörtlich auszureißen, dann ist immer noch das andere Auge da, oder die Hand abzuhacken, da ist immer noch die andere da, und wir können auch in Gedanken sündigen. Aber es heißt, dass wir unser Leben ganz dem Herrn geben, uns mit geistlichen Dingen füllen lassen, das Wort Gottes täglich lesen, im Gebet mit ihm verbunden sind, ihn um Stärkung bitten, ihn um Treue zu unserer Ehepartnerin, zum Ehepartner bitten und auch solche Dinge und Orte und Illustrierte und Sendungen und Homepages meiden, die uns zum Fallstrick werden könnten. Dem einen ist vielleicht das Fernsehen eine besondere Not, da kann es notwendig sein, dass man ganz darauf verzichtet, so wie auf Entzug. Ja. Beim anderen ist im Internet, sind ja heute große Gefahren. Wer es nicht unbedingt braucht, der braucht auch keinen Computer haben. Das ist immer noch das Einfachste. Wer aber berufsmäßig damit arbeiten muss und Probleme damit hat, das hat mein Bruder gesagt, der beste Filter ist der Heilige Geist, der die bösen Seiten ausfiltert. Aber manchmal kommt doch auch Werbung, die man nicht möchte. Und da gibt es auch ganz praktisch Filterprogramme, die recht gut sind, auch von T-Online und anderen, die kann man sogar kostenlos installieren, über T-Online-Kundencenter zum Beispiel, haben wir auch gemacht, dass man von vornherein schon solche Dinge ausfiltern kann. Es ist gut, dass die Technik da auch heute fortgeschritten ist. So kann man auch hier das Gute benutzen und das Schlechte meiden. Man muss sich also nicht selber in Gefahr bringen, man kann auch darum beten, man kann aber auch Hilfsmittel benutzen, um von vornherein Gefahren zu vermeiden, die bei jedem vielleicht wieder etwas unterschiedlich sind. Jeder möge sich auch prüfen, wo er angreifbar ist und wo er lieber dann die Quelle der Sünde von vornherein verschließt, bevor diese Dinge ihn zu Fall bringen. Ich komme nun zu den letzten Versen nochmal, und das ist sehr positiv, auch wenn wir das lesen. Vers 19 und 20, meine Augen sind auch nicht mehr so gut, ja. Die Zahlen sind immer kleiner gedruckt, die Bibelverse. 19 heißt das, und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum preiset Gott mit eurem Leibe. Ja, man denkt, mit dem Geiste den Herrn loben, Loblieder singen, aber auch mit dem Leibe. Dazu gehört, dass wir ihm dienen, dass wir den Leib nicht benutzen, um schlechte Dinge zu tun, sondern gute Dinge. Was können wir auch mit unserem Leib alles tun? Wir können auf die Straßen und Plätze gehen und Jesuslieder singen, den Herrn verkündigen. Wir können Kranke und Einsame besuchen. Dazu brauchen wir unseren Leib. Wir können ja, Menschen dienen. Wir können unsere Arbeit in Treue tun, dass wir auch da Vorbilder sind für andere und als Licht leuchten in unserem Alltag. Wir können so viel tun mittels unseres Leibes, solange wir hier auf dieser Erde wandeln. Wenn wir hier diesen irdischen Leib nicht mehr haben, können wir das alles nicht mehr tun. Ja. Aber noch hat uns der Herr diesen Leib gegeben, mit dem wir ihn dienen können, mit dem wir Gott preisen können. Und unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, wenn wir bekehrt und wiedergeboren sind. Und dann gehören wir nicht uns selber. Bist du auch ein Diener Jesu Christi? Hast du dein Leben ihm geweiht? Hast du dich ganz ihm hingegeben? Nur dann wird wahres Glück auch durch dein Leben strömen. Das wünsche ich jedem von uns. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir haben jetzt ein schwieriges, aber wichtiges Thema betrachtet. Unzucht und Freiheit in dir. Herr, mach uns frei von Dingen, die uns beschmutzt haben oder auch noch beschmutzen. Reinige uns durch dein Blut. Schenk uns Bewahrung, wenn Anfechtungen kommen. Schenk Gnade, dass wir dir treu bleiben, dass wir unserem Ehepartner treu bleiben, dass uns nichts hinabzieht in das Totenreich, wie wir es gehört haben. Herr, sei du gnädig und schenk, dass wir auch mit unserem Leib dir dienen, als gesamter Mensch aus Geist, Seele und Leib deine Kinder und Diener sein dürfen. Gebrauch uns auch heute dazu in dir. Amen.